Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientierte Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wie immer darf ich bei mir im Studio begrüßen Christian und Julian. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, servus.
Wir fangen gleich an mit Hertha BSC gegen Fürth. 5:0, ein sehr klares, ein sehr eindeutiges Ergebnis. Julian, war das die totale Berliner Dominanz?
Ja, tatsächlich 5:0, sehr eindeutig. Lustigerweise, wenn man sich die Endstatistik auf den ersten Blick anschaut, könnte man denken, dass das Spiel recht ausgeglichen war. Expected Goals mit 2:1,7 für die Hertha. Fürth hat sogar 17 Schüsse abgegeben, die Hertha nur 12. Fürth hatte 53% Ballbesitz. Beide hatten gleich viele Aktionen im gegnerischen 16er. Aber man muss sich das Spiel ein bisschen detaillierter anschauen. Tatsächlich war es eine sehr dominante erste Halbzeit von der Hertha. In den ersten 30 Minuten hatten sie 60% Ballbesitz. Ein wichtiger Faktor war, dass Fürth 11 tiefe Ballverluste im ganzen Spiel hatte und alle 11 in der ersten Halbzeit. Und so ist ja auch das 1:0 entstanden, als der Torhüter Urbik Tabakovic anschießt. Die Hertha, wie gesagt, in der ersten Halbzeit sehr druckvoll. Hat 12 Flanken geschlagen, 5 davon sind angekommen. Ein guter Wert. Fürth hingegen in der ersten Halbzeit nur 2 Flanken geschlagen, wovon keine angekommen ist. Hertha war deutlich offensiver ausgerichtet als beispielsweise noch beim HSV. Sind deutlich höher angelaufen. Fürth zu vielen langen Bällen gezwungen. Haben viele progressive und Vertikalbälle ins gegnerische Drittel gebracht. Sagt auch viel, dass Alexander Zorniger von Fürth in der ersten Halbzeit zu einem Doppelwechsel angesetzt hat, weil er sehr unzufrieden war. Hat dann auch von der Dreierkette auf eine Viererkette hin umgestellt. Und in der zweiten Halbzeit war das Spiel dann mit dem Wiederanpfiff quasi entschieden, als direktes 3:0 fällt. Ansonsten bin ich der Meinung, hätte es schon nochmal spannend werden können, weil Fürth ansonsten in der zweiten Halbzeit deutlich aktiver war. Hertha dann abwartender agiert hat. Hatten vorhin das Beispiel mit der Flanke mit den Flanken in der zweiten Halbzeit hat die Hertha dann nur eine Flanke gebracht. Fürth hingegen 11. Fürth hatte 60% Ballbesitz. Aber eine große Qualität der Hertha war das Umschaltspiel. Hatten dann im zweiten Durchgang 5 klare Kontersituationen, die sie zum Abschluss gebracht haben. Und da ging dann viel über links und haben das Tempo von Fabian Rehse hier ausgenutzt. Unter dem Strich ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch auf jeden Fall, aber war der benötigte Sieg für die Hertha und womöglich auch der Befreiungsschlag. Diesmal, muss man auch dazu sagen, hatten sie das Spielglück auf ihrer Seite, das in den ersten Partien gefehlt hat. Und dadurch dann eben das sehr deutliche Ergebnis. Auf der anderen Seite, die vierte Auswärtsschwäche geht weiter. Waren bereits letztes Jahr mit nur 10 Punkten das schwächste Team der Liga auf fremdem Platz. Und jetzt nach 2 Spielen auch wieder 0 Punkte auswärts. Und so wird es dann auf jeden Fall schwierig, eine bessere Position zu erreichen.
Julian, du hattest mir vor der Sendung gesagt, dass dir 2 Spieler auf Seiten der Hertha besonders gut gefallen hatten. Um wen handelt es sich?
Ja, ist richtig. Zum einen Neuzugang Karbovnik, der ein sehr, sehr starkes Debüt abgegeben hat. Ist als linker Verteidiger aufgelaufen, hat da sehr invers agiert mit seinem rechten Fuß, hat jedes seiner Dribblings gewonnen, hat viele Meter mit Ball überbrückt, dank seiner starken Ballführungen wirklich für viel Gefahr gesorgt, hat viele Situationen initiiert, hat starke Pässe ins letzte Drittel und in die Gefahrenzone gebracht. Hat auch gut mit seinem Vordermann Rehse harmoniert und diesen in Szene gesetzt. Das könnte wirklich auf Dauer ein sehr, sehr gefährliches Duo mit viel Offensivgefahr werden. Karbovnik denkt nämlich auch sehr offensiv, hat über die Hälfte seiner Pässe hat er nach vorne gespielt. Also es macht auf jeden Fall Spaß, den beiden zuzusehen und war ein tolles Debüt. Und zum anderen natürlich Matchwinner und Doppelpacker Haris Tabakovic von der Hertha. Hat einmal mehr seine Kopfballstärke gezeigt, hat 67% seiner Kopfballduelle gewonnen, hat gut mit dem Rücken zum Tor agiert, hat, wie bereits erwähnt, 2 Tore gemacht. Und man kann auch sagen, dass seine Qualitäten bei seinem Ex-Club Austria Wien aktuell schmerzlich vermisst werden. Tabakovic letztes Jahr 17 Saisontore in der österreichischen Bundesliga, derzeit nach 5 Spielen Austria Wien lediglich 2 Tore und dementsprechend steht auch die Austria nicht gut an der Tabelle, was sicherlich mit dem Abgang von Tabakovic zu tun hat.
Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein. Der HSV lange in Unterzahl gespielt, knapp mit 1:0 gewonnen. War das Spiel entsprechend eng oder hätten durchaus mehr Tore fallen können?
Ja, es war ein enges Spiel zwischen Hannover und Hamburg, wo dann der HSV letztendlich als der glückliche Sieger hervorging. Hannover hat es wirklich lange Zeit gut gemacht, hat da mit vielen langen Pässen in den Angriff gespielt, hat dadurch versucht, den HSV zu überspielen, was auch relativ gut funktioniert hat. Man hat fast doppelt so viel angekommene lange Pässe wie der HSV gespielt. Eine wichtige Rolle dabei hat Marcel Halstenberg übernommen, der nicht nur defensiv sehr gut gearbeitet hat, hat da viel mit seiner Erfahrung gemacht, musste wenig Zweikämpfe führen, weil er eben viel mit Stellungsspiel gelöst hat, hat 7 Pässe abgefangen, aber eben auch mit Ball eine wichtige Rolle gespielt in der Spieleröffnung als zentraler Mann der Dreierkette von Leitl. Insgesamt 17 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt, wovon immerhin 9 ankamen. Klarer Fokus lag dabei auf Derek Köhn auf der linken Seite. Auf die linke Seite sind eben auch 6 der 9 Pässe von Halstenberg ins Angriffsdrittel gekommen. Das unterstreicht nochmal, dass man da wirklich die linke Seite fokussiert hat im Angriff. Derek Köhn, wie gesagt, sehr aktiv, der linke Außenverteidiger. 5 seiner 7 Dribblings gewonnen, 5-mal abgeschlossen. Dazu ganze 13 Flanken geschlagen und damit die Hälfte aller 96er Flanken in diesem Spiel. Ja, der Plan war klar, man wollte eben schnell über die Außen kommen und dann mit Hereingaben in die Mitte für Gefahr sorgen. Es hat oftmals gut geklappt, man hat Tresoldi ein paar Mal gut in Szene gesetzt, der allerdings 3 gute Chancen hat liegen lassen, konnte eben keine nutzen. Dazu die Flankenqualität nicht immer perfekt. Es kamen insgesamt nur 7 von 26 Flanken an, wenn man das vergleicht mit dem HSV. Da kamen 9 an bei nur 15 Versuchen, also ein deutlicher Unterschied bei der Qualität. Ja, insgesamt versuchte 96 über die ganze Partie sehr aktiv zu sein. Man wollte den Ball haben, auch schon vor dem Platzverweis von Ramos. Hat man den HSV früh gestört, wirklich stark gepresst, unter Druck gesetzt im Spielaufbau. Der HSV hatte da wirklich wenig Ruhe. Ja, und letztendlich kann man da schon von einer guten Leistung der 96er sprechen, die sich allerdings nicht mit einem Tor belohnt haben und auf der anderen Seite eben 1 kassiert haben.
Jetzt haben die Hamburger in Unterzahl 40 Minuten gespielt, ein Tor geschossen, das Spiel letztendlich gewonnen. Wer den HSV über die letzten Saisons beobachtet hat, der weiß, dass ein Spiel zu Null nicht unbedingt selbstverständlich gewonnen wird. Ist das der neue HSV, den wir in den letzten Spielen gesehen haben?
Ja, das war auch in diesem Spiel nicht selbstverständlich, dass man zu Null gespielt hat. Wie gesagt, man hatte auch vor dem Platzverweis schon große Probleme mit den Hannoveranern. Das sieht man auch an der Passquote, die bisher die schlechteste in dieser Saison war, mit insgesamt 76%. Man hat weniger Angriffe kreiert, auch schon vor der roten Karte. Allerdings, wenn man dann ins letzte Drittel kam, wurde es gefährlich, was eben auch nochmal diese Offensivqualität des HSV zeigt. Und nach der roten Karte, nach 53 Minuten, muss man dann sagen, mit Hinsicht auf die Unterzahl hat man dann wirklich eine gute Leistung des HSV gesehen, vor allem kämpferisch und defensiv. Man hat kompakt verteidigt in einem 4-4-1. Es schien die richtige Umstellung von Walter zu sein, dass man da das Zentrum dicht bekommen hat, die 96er Angriffe auf den Flügel gelenkt hat, wie schon erwähnt, viele Flanken, aber wenig Präzision bei den Flanken, hat es gut wegverteidigt. Letztendlich auch nur 4 Schüsse ab der 60. Minute zugelassen. Also das ist wirklich ein guter Wert für eine Unterzahl auf des Gegners Platz. Und vorne ist man eben eiskalt gewesen und hat diese eine Chance genutzt in Person von Bakary Yatta, der schon wie gegen die Hertha sehr platziert abgeschlossen hat, sich auch wieder für eine kämpferisch gute Leistung belohnt hat, auch in der Defensive gut mitgearbeitet, viele Duelle geführt, 7 an der Zahl. Ja, und insgesamt hat sich der HSV dadurch belohnt, für eine ja nicht glanzvolle, aber kämpferische Leistung. Man könnte natürlich jetzt diese ganzen Floskeln bemühen im Stile eines Top-Teams, der neue HSV. Aber wie gesagt, es war einfach ein enges Spiel, das man auf seine Seite gezogen hat. Wie es dann weitergeht, wird man sehen. Auf jeden Fall ein wichtiger Erfolg. Tim Walter würde es natürlich auch lieber sein, wenn man mit mehr spielerischer Klasse gewinnt. Aber auch diese 3 Punkte nimmt man mit. Jetzt hat man zu Hause die Riesenchance gegen Hansa Rostock, mit 13 Punkten aus 5 Spielen in die Länderspielpause zu gehen, was ein absoluter Top-Start wäre. Auch jetzt schon der beste Start unter Walter nach 4 Spielen. Und ja, nach Rostock warten dann 2 Gastauftritte bei den Aufsteigern aus Elversberg und Osnabrück. Also da ist einiges drin für die Walter-Elf.
Paderborn, Kaiserslautern 1-2. Die Lauterer feierten nach einem holprigen Saisonstart den zweiten Sieg in Folge. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, Paderborn hat das Spiel sehr druckvoll begonnen, hatten in den ersten 30 Minuten bereits 6 Abschlüsse, fast 80% Ballbesitz, 60% der Zweikämpfe gewonnen, 95% Passquote. Man könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber ich denke, das zeigt schon, dass Paderborn zur Halbzeit durchaus hätte führen können. Aber wenn man es auf 90 Minuten bezieht, dann hat Paderborn viel zu wenig aus dem eigenen Ballbesitz entwickelt, zu wenig daraus gemacht. Man zeigt spielerisch gute Ansätze, aber symptomatisch auch ein bisschen, dass die beiden Innenverteidiger Jannis Heuer und Marcel Hoffmeier mit über 100 Ballkontakten die klar meisten auf dem Feld hatten und die Offensivspieler eben deutlich, deutlich weniger. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr enttäuschend von Paderborn, haben selber keine Torchance mehr wirklich gehabt. Nach der 30. Minute kein Torschuss mehr mit mehr als 5% Torwahrscheinlichkeit abgegeben. Also da ging dann wirklich ganz, ganz wenig nach vorne. Für mich ein bisschen der Grund gewesen, dass der FCK in der zweiten Halbzeit deutlich mutiger agiert hat. Haben auch umgestellt vom 3-4-2-1 erst auf ein 5-3-2 und dann später auf ein 4-4-2. Und dadurch meiner Meinung nach Paderborn ein bisschen überrascht gewesen von der aktiveren Herangehensweise, weil man da wirklich dann mehr mitgespielt hat, auch höher verteidigt hat und deutlich höher attackiert hat. Paderborn wahrscheinlich ein bisschen gedacht, dass man einfach geduldig bleiben muss und Lautern weiterhin einfach im tiefen Block verteidigt und dann irgendwann schon das Tor fällt, aber es kam genau anders.
Einer, über den man in Kaiserslautern reden muss, Ragnar Ache. Vor der Saison für viel Geld gekommen. Wie siehst du ihn?
Ja, auf jeden Fall. Ache einmal mehr ein Topspiel gemacht. Muss man auch wirklich sagen, dass er nicht nur dabei ist, er hat es schon meiner Meinung nach geschafft, Terence Boyd den Rang abzulaufen. Lustigerweise hat Ache in seinen 73 Minuten Spielzeit nur 2 Pässe gespielt, aber hat 25 Zweikämpfe bestritten, die Mehrheit davon gewonnen. Das zeigt seinen Spielstil, der auch wirklich einfach top zur Schuster-Elf passt. Hat 6 von 9 Kopfballduellen gewonnen, hat 5 Schüsse abgegeben, also war einmal mehr ein absoluter Aktivposten. Wenig noch erwähnen möchte, ist der linke Außenverteidiger Pushash, hat die meisten Flanken geschlagen. Nicht umsonst hat der FCK 60% seiner Angriffe über links vorgetragen. Das hängt wirklich viel mit ihm zusammen. Hat die meisten Dribblings der Pfälzer bestritten, hatte die meisten zweitmeisten Ballkontakte, hat eine gute Passquote, hat einmal mehr seinen großen Offensivdrang unter Beweis gestellt und das war ein wichtiger Faktor dabei, dass Lautern das Spiel gewonnen hat. Insgesamt auf der anderen Seite Paderborn muss man jetzt einfach resultieren nach 4 Ligaspielen. Sie haben die beste Passquote mit 88%, haben jetzt auch wieder 600 Pässe gespielt, aber in der Liga nur die 8 meisten progressiven Pässe. Also das zeigt das Problem, dass man Schwierigkeiten hat, gegen kompakte Gegner wirklich einen hohen Druck auszuüben, wirklich gefährlich zu werden. Hat auch damit zu tun, dass man wirklich den geringsten Expected Goals Wert der Liga jetzt hat. Und letztes Jahr war es noch der höchste nach 34 Spielen. Also das ist schon, möchte fast sagen, besorgniserregend. Dazu kommt eine extreme Anfälligkeit in der Defensive bei hohen Bällen, bei Kopfbällen. Also man hat schon 4 Gegentreffer nach Kopfbällen kassiert. Und auch das ist absolut Ligaspitze im negativen Sinne. Und auf jeden Fall viel zu tun für Lukas Kwasniok.
Wieder mal ein rabenschwarzer Abend auf Schalke. Mit 0-2 musste man sich den Kieler Störchen geschlagen geben. Wie hast du das Spiel gesehen, Christian?
Ja, es war kein schöner Abend für die Schalker. Die ersten Irritationen gab es schon vor Anpfiff, als man einen Blick auf die Aufstellung von Thomas Reis warf. Insbesondere als man dann die Positionierung bei Anpfiff sah. Ein Paul Seguin, wo man vielleicht dachte, er könnte Schallenberg im Sechserraum unterstützen, war dann plötzlich auf Rechtsaußen zu finden. Also ja, wenn man bedenkt, Matriziani dahinter, also wenig Tempo über die rechte Seite. Dann Keke Top, das Talent der Stürmer, als Stoßstürmer bekannt, war überall auf dem Platz unterwegs, bloß nicht auf seiner angestammten Stürmerposition, teilweise links außen, teilweise hinter der Spitze. Also alles ein bisschen merkwürdig. Es war insgesamt die erste Halbzeit vor allem eine volle Einladungen der Schalke an Holstein. Man hat wieder versucht, das Kommando zu übernehmen mit viel Ballbesitz, fast 60%. Aber wie so oft fehlten eben die kreativen Momente. Es kam nur selten Torgefahr auf, viele Flanken, die ja nur selten ankamen und verpufften. Wenn etwas ging bei Schalke, dann war es wieder mal Asan Ouedraogo, der da als 17-Jähriger versuchte, vorwegzugehen, war oft auf sich alleine gestellt. Aber es ist wirklich bemerkenswert, was der Junge am Ball drauf hat. Man muss nur auf die Statistik schauen. 12 seiner 16 Dribblings gewonnen, also das ist wirklich ein herausragender Wert. Hat auch ein paar Mal den Torschuss abgegeben bzw. forciert. Was bei ihm noch fehlt, ist so die Folgeaktion nach seinen Dribblings, der letzte Pass fehlt da noch. Aber es ist völlig normal in diesem Alter und ja, wenig liegt an ihm, dass wenig läuft bei Schalke. Defensiv war das auch wieder sehr anfällig. Die hohe Kette der Schalker kam den Kielern extrem entgegen, weil die Schalker eben diese Tiefe hinter der Kette sehr schlecht verteidigt haben. Es waren teilweise schlechte Positionierungen auf dem Platz, sodass nicht wirklich eine Viererkette zu erkennen war. Ergaben sich große Lücken, die die Kieler konsequent ausgenutzt haben. Nach Ballverlust bzw. Umschaltaktionen gab es da sehr viel Platz für Kiel, wie unter anderem bei den drei entscheidenden Momenten in diesem Spiel, und zwar beim Platzverweis, wo Schallenberg noch irgendwie versucht hat, ja, was zu retten, allerdings dann mit Rot vom Platz musste, genauso wie bei den zwei Toren, auch wieder sehr viel Platz für die Kieler. Ja, wie schon erwähnt, Schallenberg wurde wieder alleingelassen auf der 6. Es wurde bereits thematisiert, mit Seguin dachte man vielleicht, da kommt ein bisschen Absicherung dazu, aber dem war nicht so. Kiel konnte wirklich den Sechserraum von Schalke sehr gut bespielen und in der Folge auch die Tiefe ja, bespielen und dadurch auch die rote Karte von Schallenberg provozieren. Also da fehlt noch etwas in der Abwehr.
Jetzt hat man seitens Schalke Tomasz Kalasz aus Bristol City geholt. Ein Mann, der auch lange bei Chelsea unter Vertrag stand. Spitzname Mr. Kalaschnikow übrigens. Meinst du, er kann dementsprechend einschlagen?
Ja, Daniel, du hast es richtig gesagt, stand lange bei Chelsea unter Vertrag. War, wie es ein bisschen Chelsea typisch ist, dann an viele Vereine verliehen. Ja, zuletzt jetzt bei Bristol City. Letzte Saison aber auch kein Stammspieler mehr in der Championship gewesen. Ein großer Faktor dafür war seine Verletzungsanfälligkeit, wirklich einfach oft ausgefallen, lange raus gewesen. Prinzipiell ist ein zweikampfstarker Innenverteidiger, sucht auch wirklich sehr aktiv den Zweikampf, agiert extrem aggressiv im Duell, ist dazu sehr kopfballstark, bringt ein gutes Tempo mit, was meiner Meinung nach sehr wichtig für die hohe Schalker Abwehrkette sein wird. Aber, komme ich auch gleich zum Negativen, mit Ball bringt er auf jeden Fall Schwächen mit, ist keiner, der jetzt in den letzten Jahren durch sein gutes Passspiel im Spielaufbau, der ist da nicht rausgestochen. Und eben seine Verletzungsanfälligkeit, die auch durchaus Fragezeichen mit sich bringt. Dann dazu gibt es ja noch viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der Wechsel von Darry Merkin nach Gelsenkirchen kurz bevorsteht. Er ist ein Engländer vom FC Volendam aus der niederländischen Eredivisie. Hat lustigerweise dort als 19-Jähriger für die U21 in der 4. niederländischen Liga mal 20 Saisontore gemacht. Hat damals links außen gespielt, jetzt ist er mittlerweile Linksverteidiger. Aber beackert nach wie vor die ganze linke Seite und bringt einen großen Offensivdrang mit. Auch er, gutes Tempo, aktiv im Zweikampf, ja, auch ein solides Stellungsspiel, sucht nach vorne, ist 1 gegen 1, geht gerne ins Dribbling, aber auch er im Passspiel eher unterdurchschnittlich, hat letztes Jahr in der Eredivisie von allen Außenverteidigern die schwächste Passquote gehabt, also unter dem Strich. Zwei Spieler, die, auch wenn sie auf unterschiedlichen Positionen spielen, durchaus ähnliche Stärkenprofile mitbringen. Zweikampfstärke, Tempo, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor anscheinend für die Schalker bei den Neuverpflichtungen jetzt aktuell. Aber spielerisch scheinen sie jetzt auch nicht die Verstärkungen zu sein, die man meiner Meinung nach benötigt. Und bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es spielerisch auf Schalke weitergehen wird.
Ganz anders als Schalke agiert am Freitagabend die Kieler Störche, von denen man von Anfang an den Eindruck gewann, als hätten sie wirklich einen ganz, ganz klaren Matchplan, den sie runterspielten. Christian.
Ja, richtig. Der Plan schien klar. Man wollte mit den eigenen schnellen Spielern diese hohe Kette der Schalker überspielen, was ja auch, wie gesagt, schon gut geklappt hat. Hat dadurch eine Vielzahl an guten Chancen kreiert. Insgesamt auch 1,9 Expected Goals kreiert, also absolut verdient, dass man da mit zwei Toren rausging, dazu noch zweimal Alu. Und ja, beim 1-0 hat dann Alu auch nochmal geholfen. zeigt auch, dass ja, die Schalker vielleicht auch noch gut bedient waren mit diesem 2:0. Das 1:0 von den Kielern zeigt auch nochmal die Flexibilität ihres Spiels und gleichzeitig die Schwächen der Schalker. Langer Ball auf Pichler, der klatschen lässt und daraus folgt der tiefen Ball zu Rothe, der dann, wie gesagt, abschließt und Pichler den Nachschuss verwertet. Also Pichler wirklich sehr wichtig für die Kieler, der da ja, den Kielern eine andere Komponente gibt als nur das Kurzpassspiel, sondern er kann auch mal klatschen lassen und in der Folge ja, mit einem langen Ball das Mittelfeld überspielen. Wer auch sehr stark war, gerade eben schon erwähnt, Tom Rothe auf der linken Seite, hat beide Tore mehr oder weniger vorbereitet, beim 2:0 einen Traumpass in die Mitte gespielt. Sehr aktiv auf seiner linken Seite hat er mit 6 Tempoläufen den Ball immer ja, gut nach vorne getragen. 2 seiner 3 Flanken kamen an, dazu sehr sicher im Passspiel, 80% seiner Defensivduelle gewonnen, also wirklich eine Top-Verpflichtung. Dieser Leihspieler von Borussia Dortmund bringt gute Leistungen bisher über die Saison. Ja, der KSV hat es dann souverän runtergespielt nach der roten Karte. Hatten, wie gesagt, noch die ein oder andere Chance, hätten den einen oder anderen Angriff konsequenter zu Ende spielen können, aber ihre beiden Top-Chancen haben sie konsequent genutzt. Darunter eben auch Shuto Machino wieder zu erwähnen, der das 2:0 erzielt hat. Seine guten Bewegungen, insbesondere die tiefen Läufe, haben den Schalker ja vor große Probleme gestellt. War eben prädestiniert, gegen diese hohe Kette da in die Tiefe zu gehen. Und ja, wie schon die ganze Saison ist er ein Empfänger von vielen langen progressiven Pässen, weil er sich eben so gut bewegt und dadurch schwer zu greifen ist. Ja, insgesamt ein ungefährdeter Sieg der Kieler auf Schalke. Ein Satz, der den Schalkern definitiv zu denken geben sollte.
Nürnberg-Wien 2:1. Der Klub ist mit einer Niederlage in Rostock in die Saison gestartet. Da gab es dann auch gleich Unkenrufe in Nürnberg. Trotz Niederlage konnte der Klub in dieser Saison in jedem Spiel an und für sich überzeugen. Wie hast du das Spiel gegen die Wiener gesehen?
Ja, man muss sagen, es war ein extrem wildes Spiel. Ex-Wiener Gürlein, Innenverteidiger vom Klub, bekommt früh die rote Karte. Vor der Halbzeit der Wiener Spieler Lee mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Sehr unnötige Aktion. Im zweiten Durchgang gab es dann noch Gelb-Rot für Martin Anger, Verteidiger von Wien, auch ein Ex-Klubberer. Zudem gab es noch einen Elfmeter und der Klub hat das Spiel gedreht. Also wirklich ein sehr kurioses Match, das alles beinhaltet hat, was so ein Spiel braucht, möchte ich fast sagen. Durchaus typisch war das 1:0 für Wien, das nach einer Ecke fällt. War ein bisschen symptomatisch für Spiel, das nach dem Standard fällt. Danach Wien-Wiesbaden mit der Chance aufs 0:2. Das hat auch Kauczynski, Wiener Trainer, nach dem Spiel angesprochen. Dann läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Prinzipiell muss man sagen, der Klub diesmal Platzverweis hin oder her mit eher wenig Zugriff auf den gegnerischen Spielaufbau. Wenn man sich das jetzt anschaut, über 90 Minuten hatten sie 7 hohe Balleroberungen. Letzte Woche in Osnabrück waren es noch 22. Bestätigt wird das Ganze auch dadurch, dass Wien jetzt das erste Mal in der Saison mehr Ballbesitz hatte als der Gegner. Wien mit 89% Passquote auch jetzt seinen absoluten Saisonbestwert aufgestellt. Also das unterstreicht schon, dass der Klub jetzt an sich nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Wiener Torgefahr kam aber auch hauptsächlich durch Standards, also hatten 8 Abschlüsse aus Standardsituationen aus dem Spiel raus. Wien auch eher wenig. Aber Wien prinzipiell hat das Ganze sehr solide verteidigt, haben nicht umsonst die meisten abgefangenen gegnerischen Pässe in der Saison, also verteidigen wirklich sehr gut und kompakt im Raum, bieten dem Gegner wenig an. Offensiv, habe es bereits gesagt, sind sie jetzt auch keine Übermacht, aber auch nicht schlimm als Aufsteiger, haben jetzt 4 Tore erzielt, 2 nach einer Eckballsituation und 2 mit Distanzschüssen. Ja, genau.
Hat man beim Club eine neue spielerische Qualität gesehen? Wenn ja, von wem ging die aus?
Ja, durchaus. Also wie gesagt, prinzipiell der Club nicht sein bestes Spiel der Saison gezeigt. Aber beim 1:1 sieht man schon die Handschrift von Fjell, dass man eben auch gegen den tiefen und kompakt verteidigenden Gegner sich Chancen kreieren kann. Ja, wie gesagt, eine neue Qualität. Und der Fjell, das war letztes Jahr das große Problem, dass man aus Ballbesitz Passagen, die grundsolide waren, aber da hat man einfach zu wenig Torgefahr entwickelt. Du hast danach gefragt, wer vielleicht ein bisschen herausgestochen ist ja, für mich Torschütze Jan Chambra zum 1:1, der ein gutes Spiel gemacht hat. Der Ex-Hamburger letztes Jahr noch oft gescholten. Jetzt in dieser Woche eben die meisten Ballkontakte beim Club gehabt, die mit Abstand meisten Pässe ins letzte Drittel gespielt. Auch Passquote war top mit 88%, hat 2 Torschüsse dazu noch vorbereitet, hat aber auch gegen den Ball die zweitmeisten Balleroberungen vorzuzeigen und eben das 1:1 erzielt, das sehr wichtig war. Prinzipiell, ja, ich habe es erwähnt, der Club hatte 2 Schüsse aufs Tor, beide waren drin, hatte jetzt nicht die gleiche Chancenqualität wie bislang häufig in der Saison. Beispiel hierfür auch, man hat 11 Flanken geschlagen, keine kam an. Auf der anderen Seite Wehen 7 von 12 Flanken angebracht. Also Wehen hatte durchaus die Lufthoheit. Faktor ist auch noch aktuell, dass der Club defensiv nicht immer sattelfest agiert. Auch am Wochenende war es wieder der Fall. Da glaube ich aber, dass eine Rückkehr von Ivan Marquez helfen wird. Dazu Florian Flick, der jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Auf der 6, der wird da auch Abhilfe schaffen. Aber unter dem Strich, beide Teams 7 Punkte aus 4 Spielen. Für beide ein sehr guter Start und für mich auch beide wirklich auf dem absolut richtigen Weg. Und beide für mich absolut, ja, absolut überzeugend im Rahmen ihrer Möglichkeiten bislang.
Pauli, Magdeburg 0:0. Die St. Paulianer nach einem Auftaktsieg im ersten Spieltag jetzt 3x0:0. Ist da totale Flaute im Angriff bei den Kiezkickern?
Ja, Daniel, du hast es richtig erwähnt. St. Pauli jetzt 3-mal in Folge 0:0. Sicherlich sehr enttäuschend. Man muss aber sagen, gegen Magdeburg jetzt 26 Schüsse abgegeben. Klar, nicht alle waren hochkarätig. Dennoch hatte man einen Expected Goals-Wert von 2 Toren. Also da war auf jeden Fall mehr drin. Pauli war die bessere Mannschaft. Magdeburg-Trainer Christian Titz nach dem Spiel gesagt, dass es ab der 65. Minute das Spiel war, wie sie sich's gewünscht haben. Das ist eine verständliche Aussage, weil Magdeburg in der ersten Halbzeit komplett ohne Torschuss geblieben. 4 der 5 Schüsse waren eben nach jener 65. Minute. Davor war man sehr, sehr, sehr fehleranfällig im eigenen Ballbesitzspiel. Man hatte 42 Ballverluste im eigenen Drittel, viel zu viel für so eine starke Passmannschaft wie Magdeburg. Auf der anderen Seite passt natürlich ins Bild, St. Pauli hatte 21 hohe Balleroberungen. Noch nicht einmal höher gewesen in der Saison, der Wert von Pauli. Passt dabei auch ins Bild. Die meisten Ballkontakte bei Magdeburg hatte Torhüter Reimann. Nicht ungewöhnlich für Magdeburg, aber ja, zeigt das Ganze auch nochmal. Magdeburg auch wenig Lösungen durchs Zentrum gefunden. Wirklich recht wenig spielerische Momente kreiert, bisschen ungewöhnlich. Aber unter dem Strich muss man natürlich auch sagen, schweres Auswärtsspiel in Hamburg bei St. Pauli. Magdeburg jetzt mit 8 Punkten aus 4 Spielen, Top-Start. Nächste Woche dann der nächste harte Prüfstein gegen die Berliner Hertha. Auf der anderen Seite St. Pauli tritt nächste Woche in Braunschweig an und da würde ich dann soweit gehen und sagen, für die hohen Ansprüche der Hürzeler Elf ist ein Sieg dort Pflicht.
Wir hatten letzte Woche angesprochen, bei den Düsseldorfern fehlt es vorne ein bisschen an Durchschlagskraft. Jetzt ein 5:0 in Elversberg. Was war da eigentlich los?
Ja, man mag es kaum glauben, eine wirklich gute Leistung der Fortuna, auch in der Offensive. Sie haben einige gute Chancen kreiert, auch häufiger mal das Risiko gesucht, auch mal 1-gegen-1 Duelle gegangen, was letztendlich dann auch belohnt wurde mit 5 Toren. Natürlich entscheidend war dieses wichtige und auch frühe 1:0 durch Klaus. Dadurch mussten die Elversberger natürlich etwas mehr machen, allerdings Fortuna da wirklich stabil gewesen in diesem Spiel, auch defensiv, im Umschaltspiel stark, sehr aggressiv im Gegenpressing. Natürlich wieder das starke Zentrum um Appelkamp, Engelhardt und Johannesson, das da hervorgestochen ist. Ja, insgesamt ein sehr zielstrebiger und konsequenter Auftritt. Das hat auch nochmal das 5:0 unterstrichen, wo ein langer Ball vom Torwart zum Angreifer kommt, der dann einfach nur noch querlegt, 3 Stationen bis zum Tor. Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen bei der Fortuna. Ja, für die Elversberger wird es hingegen ungemütlich. Das erste Heimspiel in Elversberg, direkt eine Packung. Insgesamt auch jetzt schon 12 Gegentore, sind die meisten der Liga. Also das wird dann ein sehr spannendes Duell nächste Woche gegen Osnabrück.
Eine Personalie, über die wir reden müssen, Simon Zoller. Alles deutet darauf hin, dass man sich seitens der Düsseldorfer mit ihm verstärken will. Simon Zoller war vor einigen Jahren maßgeblich am Bochumer Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. Ist das die Verstärkung, die Düsseldorf jetzt braucht?
Ja, Daniel, du hast es richtig gesagt. Simon Zoller, am Aufstieg 2021 der Bochumer mit 25 Scorerpunkten seine beste Saison gespielt. In der Bundesliga war er in der Folge viel verletzt. Deswegen war er dann nicht mehr im Fokus der Bochumer gestanden, sage ich mal. Ist auf jeden Fall eine tolle Ergänzung für die Fortuna, die jetzt aktuell im Sturm rund um Ginzek und Vermey zwei ganz andere Spielertypen einzusetzen hat. Simon Zoller spielt deutlich mehr mit als die beiden, ist wirklich ein sehr mobiler Stürmer, der auch viel ausweicht. Bin der Meinung, dass er am besten in der Doppelspitze funktioniert, kann aber auch alleine vorne drin auflaufen, theoretisch auch auf dem Flügel spielen. Ist ein Spieler, der sehr aktiv gegen den Ball arbeitet, wirklich ein guter Anläufer im Pressing ist, spielt viel mit, ist wirklich gut im Kombinationsspiel eingebunden, spielt sehr solide Pässe, ist kein Dribbler, ja, muss man auch ganz klar sagen, bestreitet nicht mal ein Dribbling pro Spiel, aber hat einen guten Abschluss, war immer ein sehr schneller Spieler, dadurch gut für Kontersituationen, muss man aber auch sagen, jetzt mit 32 und zudem durch seine vielen Verletzungen hat er ein bisschen an Tempo eingebüßt, aber gibt der Fortuna auf jeden Fall eine neue Komponente im Sturm mit und für mich deshalb durchaus eine sinnvolle Verstärkung.
Rostock gegen Osnabrück, während die Rostocker blitzstartmäßig in die Saison gestartet sind, läuft bei Osnabrück alles andere als gut. Man hat sich am Tabellenende eingefunden. Was war los in Rostock?
Ja, Daniel, für Hansa läuft es weiterhin richtig gut. Man möchte fast schon von den Rostocker Mentalitätsmonstern sprechen. Wieder mal haben sie ein enges Spiel auf ihre Seite gezogen, obwohl sie optisch gesehen nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren. Nur 40% Ballbesitz, 10 zu 13 Torschüsse aus ihrer Sicht, 71% Passquote, aber eben wieder sehr präsent in den Zweikämpfen, haben extrem viele Duelle geführt und vorne ist man eben weiterhin sehr effektiv und hat auch das nötige Glück, das hat der Elfmeter nochmal gezeigt, als der ja, verschossene Schuss von Pröger nochmal bei ihm vor den Füßen landet und er dadurch das 2 zu 1 erzielen kann. Ja, die Osnabrücker hingegen eigentlich mit einer ordentlichen Spielanlage, haben eine gute Passquote gehabt, auch präzise ins letzte Drittel gekommen, bloß dort hat dann meistens die Durchschlagskraft gefehlt, wenig Ideen, viele Flanken und auch nach dem 2:1 Rückstand kam da relativ wenig Chancen da noch auszugleichen und ja, bitter für die Schweinsteiger-Elf, die dritte Niederlage in dieser Saison, jedes Mal mit einem Torunterschied, also es fehlt weiterhin nicht viel, aber was am Ende zählen, sind keine Punkte für die Osnabrücker und dementsprechend ein sehr spannendes Spiel gegen den SV Elversberg.
Karlsruhe SC gegen die Löwen aus Braunschweig 2:0. Nachdem die Braunschweiger letzte Woche gegen Schalke überzeugt hatten, jetzt Ernüchterung auf fremdem Platz.
Ja, tatsächlich, obwohl es ein sehr überraschender Spielbeginn war. Wenn man bedenkt, davor der KSC in allen drei Spielen mit mehr Ballbesitz als der Gegner, sogar gegen den HSV. Und Braunschweig, das Team mit dem wenigsten Ballbesitzanteil in der Liga. Aber ja, in den ersten 30 Minuten war es genau andersrum. Braunschweig hatte tatsächlich 70% Ballbesitz. Aber der KSC war trotzdem schon früh das gefährlichere Team. Der Braunschweiger Ballbesitz hat sich meistens zwischen den drei Innenverteidigern abgespielt. Da ist man selten in gefährliche Räume gekommen. Dann gab es noch zwei Schlüsselmomente in der ersten Halbzeit. Zum einen das 1:0 für den KSC, das wieder mal nach einer Flanke fällt. Und der Platzverweis für die Braunschweiger Löwen, der auch kurz vor der Halbzeit passiert. Danach war es eine recht einseitige Partie. Braunschweig hat eine gute Chance kurz nach der Halbzeit in Person von Anthony Ucha. Der vergibt diese Chance und ja, ansonsten Braunschweig ohne Schuss aufs Tor geblieben. Hatten einige Standardsituationen, aber daraus nichts gemacht. Ja, natürlich schwierig in Unterzahl, aber insgesamt war es dann schon eine recht klare Sache. Allein wenn man sich die Aktionen im 16er anschaut, hatte der KSC 30 Aktionen, Braunschweig nur 8, also schon großer Unterschied. Zudem auch ein Faktor gewesen, dass die Lufthoheit beim KSC lag, die 66% der Kopfballduelle gewonnen haben. Und ja, unterm Strich auf jeden Fall ein verdientes 2:0. Für den KSC geht es jetzt nächste Woche nach Düsseldorf, wird eine sehr richtungsweisende Partie, ob sich das Team von Christian Eichner eher im Mittelfeld bewegen wird oder ob man vielleicht wirklich nach oben schielen kann.
Damit kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt. Bei Kritik, Lob oder sonstigen Feedback bitte benutzt unsere altbekannten Social-Media-Kanäle.
Richtig, wir sind zu finden unter ballorientiert auf sämtlichen Plattformen. Da könnt ihr uns wie immer gerne schreiben und eure Wünsche und Anregungen mitteilen. Ansonsten war es mal wieder eine schöne Folge mit euch. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und bis bald.
Servus.
Schließ mich an. Ciao.